Save the date! Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. Die Unternehmervertrauten, der Podcast für alle, die das Ohr der Unternehmer haben. Mit spannenden Themen und Gästen, die euch und eure Mandanten bewegen. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Episode von Die Unternehmervertrauten, der Podcast. Ich bin Isabella Alessa Bauer. Wir starten diese Podcast-Reihe mit einer Frage, die alle Unternehmervertrauten umtreiben dürfte. Welche Auswirkungen hat es auf mich, auf mein Mandat, meine Arbeit, wenn ein Finanzinvestor die Mehrheit im Unternehmen übernimmt? Das Thema ist also Unternehmen in Hand von Private Equity, Beziehungskiller oder Booster? Und eine ehrliche Einschätzung dazu erwarte ich von meinem Co-Gastgeber Dr. Sven Oliofnik, Partner bei Emaram. Sven bringt ein paar Jahre an Erfahrung mit, hat unter anderem 12 Jahre das Corporate Finance Advisory von Deloitte in München verantwortet und war vor seinem Einstieg bei Emaram 7 Jahre lang Leiter des deutschen Büros der börsengelisteten internationalen Private Equity Gesellschaft GIMF. Sven, schön, dass du da bist.
Ich grüße dich, Isabella. Freue mich auf unser Gespräch.
Zum Start habe ich eine, wie ich sehr finde, dankbare und unverfängliche Frage. Wo unterscheiden sich deiner Meinung nach mittelständische Unternehmen in Hand von Finanzinvestoren von inhabergeführten Betrieben?
Das ist natürlich eine insofern unverfängliche Frage, weil darüber können wir natürlich einen ganzen Abend reden, bei vielen Flaschen Wein. Und ich glaube, der wesentliche, also ich möchte vielleicht vorweg schicken, es gibt kein besser und kein schlechter. Es ist einfach immer nur auf die Situation zugeschnitten, in dem einen oder anderen Fall die bessere Lösung. Und es gibt sehr viele wahnsinnig erfolgreiche Inhaberunternehmen, aber oft kommen die dann natürlich auch, ich sage es mal, an ihre Grenzen. Eine Grenze könnte sein, dass der Inhaber selber keine Nachfolger hat oder nur sehr lange noch auf jemanden warten muss, bis der sich qualifiziert. Es kann sein, dass sich in einer Familie das komplette Vermögen auf solchen Unternehmen fokussiert. Es kann sein, dass sich damit auch Veränderungen in dem Unternehmen ergeben, sodass man mit diesem privaten Vermögen Veränderungen möglicherweise nicht mehr alleine schafft oder will. Und das sind zum Beispiel Anlässe, zu denen man auch einen Private Equity hier reinnehmen kann und möglicherweise auch damit eine Partnerschaft findet und sich dann eben halt auch ganz neue Facetten ergeben. Also ich will damit sagen, es ist kein Gegeneinander, es ist ja auch ein Miteinander oder eben halt auch ein Nebeneinander.
Lass uns mal ins Thema einsteigen, vielleicht ein bisschen weniger unverfänglich. Welche Vorurteile begegnen euch denn von den Unternehmervertrauten? Ich spreche jetzt von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern oder auch Anwälten in den Portfoliounternehmen.
Es gibt eine ganze Reihe von Vorurteilen. Ein großes Vorurteil ist zum Beispiel, sobald wir uns an dem Unternehmen beteiligt haben, Freitagnachmittag wird der Vertrag unterschrieben, übers Wochenende erholt man sich noch ein bisschen und ab Montagmorgen 9 Uhr denkt man dann auch schon über den Exit nach. Ich glaube, das ist ein Vorurteil, den man so aus verschiedenen Facetten auch begegnen kann und sollte. Der zweite Punkt ist, ein Vorurteil ist, dass Familienunternehmer oft als die guten Verantwortlichen in ihrer Region gesehen werden und Private Equity ist häufig als diejenigen, die das Unternehmen in irgendeiner Art und Weise im eigenen Interesse auch als Shareholder ausquetschen und dann halt nicht mehr nur das Wohl des Unternehmens im Auge haben, sondern ihre eigenen Interessen verfolgen. Auch das stimmt so nicht oder gar nicht. Und der dritte Punkt ist wahrscheinlich, dass wir sehr kurzfristig denken und eben nicht sehr langfristig, nachhaltig, um Unternehmen weiterzuentwickeln. Ich glaube, das sind so die wesentlichen drei Dinge, die ich als Vorurteile jedenfalls selber oft erlebt habe und zu denen ich gerne auch was sagen kann.
Ja, das machen wir direkt mal. Du hattest es ja jetzt schon angerissen. Inwieweit sind die Vorbehalte denn deiner Meinung nach berechtigt? Und ich denke da auch an das, was ihr dann tatsächlich im Unternehmen tut. Also wie oft tauscht ihr beispielsweise auch die Unternehmervertrauten aus und warum? Dann natürlich auch die Frage, gegen wen tauscht ihr sie gegebenenfalls aus? Habt ihr da irgendwie Kanzleien eures Vertrauens, auf die ihr zurückgreift? Und wie wird man so eine Kanzlei? Das sind jetzt viele Fragen im Einzelnen, aber lass uns mal stichwortartig durchgehen.
Also ich glaube, der erste Punkt ist schon mal die Frage, Unternehmervertrauter heißt ja, wenn wir ganz vorne anfangen, sicherlich auch jemand zu sein, der tatsächlich dann ein Vertrauter des Unternehmers und des Unternehmens ist. Und als solcher sollte der dann, um auch ein umgekehrtes Vorurteil gleich mal aufzuwerfen, sollte der natürlich genauso gut sowohl das Beste für das seinen Klienten haben, und zwar sowohl fürs Unternehmen als auch für diese Unternehmerfamilie. Und was wir schon oft sehen, sind dann bei Unternehmervertrauten oftmals Gedanken, oh, das schadet meinem Mandat, ich könnte es verlieren und so weiter und so weiter. Und das ist ja schon dann keine neutrale Beratung mehr, sondern denkt man sozusagen an die Frage, wem kann ich jetzt morgen noch eine Rechnung stellen? Das ist ja schon mal, ehrlich gesagt, der vollkommen falsche Ansatz, weil wenn sich Unternehmen verändern, zum Beispiel, weil jemand offensichtlich jahrelang nicht über seine Nachfolge nachdenkt, dann ist das Unternehmen auch im Risiko und wird eher weniger wert, als wenn man solche Dinge frühzeitig strukturiert angeht. Und wir sind dann zum Beispiel auch ein Erwerber. Wir führen in aller Regel jedenfalls Unternehmen komplett selbstständig. Warum in aller Regel? Es könnte sein, dass man zum Beispiel ein Unternehmen schon hat in einer Branche und dann eignet sich ein anderes Unternehmen dann natürlich als Zusatzakquisition. Aber das ist ja nicht in den meisten Fällen so, sondern in allermeisten Fällen wird man ein Unternehmen auf individueller Basis bewerten und dann auch weiterführen. Und da gibt es zunächst mal gar keinen Grund. Wir sind kein Konzern, die irgendwie eine Konzernbilanz oder ähnliches leisten müssen. Wir sind kein Konzern, die deswegen a priori logischerweise den Wirtschaftsprüfer austauscht, weil wir das Unternehmen konsolidieren müssen, sondern das führen wir einfach genauso weiter. Und unter der Voraussetzung, jetzt sage ich mal ganz platt, dass der WP eine ordentliche Arbeit gemacht hat, haben wir jeden Grund sogar, das mit diesem Wirtschaftsprüfer weiterzuführen, weil der kennt das Unternehmen in allen seinen Facetten. Der kann uns ja eher helfen, mögliche Reibungsverluste zu verhindern oder zu vermeiden oder möglichst gering zu halten. Und dann kann man hier auch eine sehr gute Zusammenarbeit weiterführen. Das haben wir auch schon sehr, sehr oft bewiesen. Bei der juristischen Beratung kommt es dann natürlich immer so ein bisschen auf die Frage an, welche Beratung ist das? Aber auch hier kennen die meisten das Unternehmen in- und auswendig von in allen Facetten, Arbeitsrecht, weiß der Teufel was alles. Natürlich haben wir an der einen oder anderen Stelle auch Berater, mit denen wir zusammenarbeiten, aber das ist dann eher bezogen auf die Akquisition. Das ist nicht bezogen auf das Alltagsgeschäft. Und auch hier sind ja meistens auch Mitarbeiter schon in irgendeiner Art und Weise vertraut. Wir sind Sparring-Partner und führen das Unternehmen nicht. Das heißt also, wenn das Unternehmen gut läuft, wenn die Mitarbeiter im Unternehmen sich mit ihren Partnern zurechtfinden und ihre Probleme und ihre Themen lösen, gibt es für uns gar keinen Grund, da sozusagen so weit durchzugreifen und externe Berater auszutauschen.
Mhm. Aber dann sagst du ja praktisch, also kommt es vor, dass jemand austauscht? Und wenn, dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es halt so, dass einfach die Arbeit Mist war.
Also es kommt natürlich vor, dass wir jemanden austauschen. Wirtschaftsprüfung als simpler Grund. Ein Unternehmen wird als Add-on-Akquisition erworben zu einem Unternehmen, das wir bereits haben. Dann ist die wahrscheinlich groß, dass wir fairerweise zugeben müssen, wir tauschen aus, weil dann wollen wir für diese Portfoliogesellschaft natürlich konsolidieren. Zweitens kann es natürlich sein, dass wir in der Due Diligence rausfinden, dass bestimmte Bereiche nicht oder nur unzureichend geleistet worden sind. Auch dann kann es dazu kommen. Aber wie du schon richtig sagst, war die Arbeit ordentlich? Haben wir zunächst mal, wir haben was rausgefunden, keinen Grund, das anzunehmen. Dann warum sollte man hier die Zusammenarbeit nicht weiterführen und auch vor allem vertrauensvoll weiterführen? Weil, wie gesagt, da kann man ehrlich gesagt nur vom Know-how gewinnen, anstatt dass man Know-how verliert. Aus unserer Perspektive, wenn das Unternehmen, und wir sind aber kein Investor in Sanierungsfällen oder ähnliches, da wird man dann meistens auch, ich sage es mal unter der großen Überschrift, warum sollen diejenigen, die die Karre in Dreck gefahren haben, in der Lage sein, sie da rauszuziehen? Natürlich an vielen Stellen, auch beim Management und ähnlichen Fragen stellen, aber wir sind kein Restrukturierungs-Sanierungsspezialist. Wir sind ein Investor, der ein Unternehmen auf das nächste Niveau heben möchte. Also sprich idealerweise nicht nur doppelt so groß, sondern auch doppelt so gut, um einfach mal ein Bild zu gebrauchen. Und da wollen wir die Kräfte nutzen und die eher noch weiter beschleunigen und inspirieren. Wie gesagt, als Sparring-Partner und nicht als operativer Gesellschafter. Da setzen wir auf die Leute, die eben schon mit dem Unternehmen, wie man so schön sagt, vertraut sind und im eingesprungenen Zustand arbeiten.
Mhm, fair enough. Jetzt hattest du in deiner Antwort zuvor schon kurz angerissen, dass es durchaus auch auf eurer Seite Erwartungen und vielleicht sogar Ressentiments gegenüber den Unternehmervertrauten gibt. Wann kommt ihr denn zum ersten Mal mit den mandatierten Unternehmervertrauten in Berührung und wie blickt ihr auf die?
Jetzt gibt es da verschiedene Prozesse und Wege, mit denen man zusammenkommt. Ich sage jetzt mal, meistens kommen wir mit einem Unternehmervertrauten in Kontakt, wenn der Unternehmer sich bereits entschieden hat, sein Unternehmen zu veräußern oder einen Partner zu suchen. Dann hat er meistens einen spezialisierten Berater beauftragt, vielleicht auch jemand aus seinem Kreis, also aus seinem Vertrautenkreis. und bitte den dann, ich sage es mal so, Typen wie uns zu kontaktieren, um zu gucken, ob wir vielleicht gemeinsam was in der Zukunft anstellen können. Und dann kommen wir mit denen das erste Mal in Kontakt. Dann hat aber der Unternehmer, wie gesagt, die Entscheidung getroffen. Dann ist es meistens relativ einfach und dann kommt man halt ins Gespräch. Schwierig wird es auch in einem solchen Fall oftmals dann, wenn derjenige, der damit beauftragt wurde, sowas noch nie gemacht hat oder ganz selten gemacht hat, einfach nicht erfahren ist. Und ich kann jedem Unternehmer nur raten, sich jemanden zu suchen, der ihm in dieser Situation an der Seite steht, der einfach Unternehmensverkäufer, also eine M&A-Transaktion in dem Segment schon erfahren ist, weil das hilft ihm auch, Stolperfallen zu erkennen, Hürden zu überwinden und einfach, man muss sich vorstellen, auch hier sollen Parteien zusammengeführt werden. Wenn man einen Vertrag schließt, dann hat nicht notwendigerweise einer darunter gelitten und einer davon profitiert, sondern es sind zwei Parteien mindestens zusammengekommen, die sich über ein so komplexes Thema dann auch geeinigt haben. Und da gilt es, viele Unsicherheiten zu überwinden. Und da sollte man jemanden an der Seite haben, der erfahren ist. Also das ist mal der erste Rat. Die zweite Frage ist aber, was passiert, wenn sich ein Unternehmer noch nicht entschieden hat? Wenn er einfach in so einem, und das ist das eigentlich viel interessantere und auch schwierigere Umfeld, ein Unternehmer wie zum Beispiel jetzt, der hat auf einmal verschiedene Krisen erlebt. Erst kam Corona, dann blieb irgendein Frachtschiff im Suezkanal stecken, dann gibt es den Taiwan-China-Konflikt und jetzt kommt auch noch Trump obendrauf. Also wir schlagen die Zeitung auf, wenn wir reden von einer Polykrise im Unterschied zu der Vergangenheit. Und da stellt sich ein Unternehmer schlichtweg die Frage, wow, will ich denn diese Zukunft noch alleine meistern? Erstens habe ich mein gesamtes Vermögen da drin stecken. Zweitens kommen auf mich und mein Team möglicherweise jetzt Herausforderungen auf uns zu. Die sind so komplex, da wollen wir gerne jemanden mit dabei haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen und so weiter und so weiter. Und hier geht es darum, halt auch neue Themen, neue Lösungswege zu suchen und zu besprechen. Und genau da kommen halt doch Unternehmervertraute doch gelegentlich an ihre Grenzen, weil sie selber noch nicht erlebt haben und auch manche Lösungswege schlichtweg vielleicht auch gar nicht kennen, sich auch mit so Leuten wie uns noch nie beschäftigt haben, was wir wirklich leisten können. Und deswegen würde ich da auch den dringenden Rat geben, ganz unverbindlich, setzt euch doch mal mit uns auseinander, lasst uns einfach mal ins Blaue hinein auch solche Themen diskutieren, vorantreiben und dann lasst uns mal diskutieren und aufzeigen, was wir leisten können, wo wir helfen können, was wir vielleicht nicht können, was die Spielregeln sind und so weiter, einfach um diese Diskussion, ich sage jetzt mal ein bisschen mehr mit Substanz, mit Nähe und auch emotionsfreier, rationaler zu gestalten und so auch ein erstes Vertrauen aufzubauen, weil es kommt immer auf die Leute an, die man zusammenbringt, um bestimmte Lösungen zu finden. Das sind ja immer Maßanzüge und keine Standardkollektionen, sage ich mal, die man hier anbietet.
Ich kann mir gut vorstellen, dass bei einigen Unternehmervertrauten, gerade bei kleineren, generalistisch organisierten Kanzleien und Beratern, auch einfach die Angst vor euren Ansprüchen vorherrscht, ja. Deswegen die Frage, was bleibt unter eurer Mehrheit gleich? Was verändert sich in Buchhaltung, Lohnabrechnung, Reporting? Und inwieweit sind kleinere Einheiten auch in der Lage, eure Anforderungen zu erfüllen? Also sprechen sie überhaupt eure Sprache? Können sie schnell genug liefern? Können sie bei einem Bild begleiten? Wie ist da deine Einschätzung?
Also ich würde sogar noch einen Schritt vorher anfangen. Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der mit Mittelstand zu tun hat, dass der natürlich auch einfach die Sorge hat, dass wir da jetzt mit einer hochgerüsteten Armee unterschiedlichster Berater über den halt herfallen und von ihn von allen Seiten zerlegen.
Ja.
Ganz einfach, weil du hattest vorhin gesagt, ich war lange bei Deloitte, das stimmt, habe das 12 Jahre lang dort den Bereich Corporate Finance Advisory geleitet und auch dort haben wir ja oft gesehen, dass wir in der Begegnung mit dem Mittelstand oftmals konfrontiert gewesen sind mit solchen Vorurteilen einfach, dass wir da nicht nah genug dran sind, weiter weg sind oder weiß der Teufel was, ja, und mit vielen Spezialisten dann mit der Kanone auf den Spatzen auch schießen oder so. Das verstehe ich, diese Sorge. Ich verstehe die Sorge, dass da jetzt lauter hochgerüstete Ex-Investmentbanker, McKinsey-Berater und sonst irgendwas, zähnefletschend sozusagen, da nur drauf lauern, Vorteile für sich zu finden. Aber das ist, wie gesagt, aus unserer Perspektive, wir wollen eine Einigung haben, wir wollen, dass Parteien zusammengeführt werden, wir wollen, dass wir, wie gesagt, das Unternehmen auf den nächsten Level heben und da gilt es darum, alle Beteiligten möglichst an Bord zu haben und eine gute Lösung zu finden. Das ist schon mal das erste Wichtige und deswegen kann ich nur sagen, sprecht mit uns, lasst uns über Dinge reden und dann lernt man auch kennen, mit wem man es da zu tun hat und wir wollen da niemanden überfordern, sondern wir wollen ja pragmatische Lösungen finden, weil was nützt es mir, irgendwas im Vertrag stehen zu haben, was danach eh nicht durchsetzbar ist, keine Relevanz hat oder zu so viel, und das ist das Allerschlimmste, zu so viel Misstrauen führt, dass man in der Zusammenarbeit dabei ewig belastet ist. Und das möchte ich einfach mal vergleichen, wie ein Liebespaar findet sich, entschließt sich zu heiraten und dann kommen die Eltern und sagen, oh, da gibt's aber Vermögen und jetzt müsst ihr bitte aber vorher noch einen Ehevertrag schließen. Und das ist ja eine total entromatisierende Situation, sage ich mal, die natürlich auch unglaublich viel Sprengkraft bietet. Und ich kann mir schon vorstellen, dass solche Situationen dann auch dazu führen in so einer Ehe, dass dann heißt, ja, da hast du mich dann vor 5 Jahren mal über den Tisch gezogen, dann habe ich schon immer vor dir gewarnt und so weiter. Das führt einfach zu Belastung. Das kann man analog auch auf so ein Unternehmenszusammenkommen übertragen, weil auch dort häufig natürlich Dinge dann vereinbart werden. Ich denke da zum Beispiel an Bad- und Good-Leaver-Clauses. Da könnte jetzt einer sagen, oh Gott, die wollen mich dann eigentlich um mein Vermögen bringen, zumindest zum Teil, wenn sie dann, wenn ich weggehe oder ausscheide, dann ein Bad-Leaver-Clause oder sowas drumherum stricken. Das muss man halt offen besprechen und da muss man halt aus unserer Sicht auch aufpassen, dass man da nicht überzieht, sondern klare Vereinbarungen findet, die auch simpel sind, die transparent sind, erklärt, warum man manche Sachen macht und darauf verzichtet und auch Referenzen dann von der anderen Seite einholt, von Leuten, mit denen man schon mal zusammengearbeitet hat. Und dann kommt man da auch zusammen, denke ich. Das Zweite ist, also das wäre ein wichtiger Punkt, ja. Versteht, mit wem hat man es zu tun, wie agieren die und so weiter. Und im Grunde genommen ändert sich wahrscheinlich, aber das ist ja eher eine Anforderung ans Management, ein gewisser Grad an Transparenz. Ein Unternehmer, der sein Unternehmen in der Vergangenheit geführt hat, der kennt sein Unternehmen viel besser und hat wahrscheinlich auch, weil es sein Unternehmen ist, der hat sich seinen Maßanzug da geschneidert, der hat viel, sein Unternehmen viel intuitiver, sage ich mal, im Griff. Wir sind dann natürlich viel KPI-gesteuerter. Wir wollen regelmäßiges Reporting und wir wollen darüber sprechen, aber nicht, weil wir Kontrolle ausüben möchten, sondern weil wir einfach gemeinsam auf vertrauensvoller Basis diskutieren wollen, was läuft gut, was läuft schlecht und sehr antizipativ darüber diskutieren wollen, was können wir denn möglicherweise noch besser machen, was ist neu hinzugekommen, wie können wir reagieren, wo können wir helfen, um damit eben das Ziel zu erreichen, dass wir das Unternehmen aufs nächste Niveau heben können. Und auch darüber muss man sich unterhalten. Wir werden am Anfang sehr schnell diskutieren, um einfach dann eine entlastete Situation zu haben. Was sind die Transparenzwünsche? Was sind die wesentlichen Treiber, mit denen man das Unternehmen nach vorne entwickelt? Was ist sozusagen das richtige, wie man so schön neudeutsch sagt, KPI-Dashboard dazu und ähnliche Dinge? Und dann hat man damit eigentlich schon mal eine ganz gute Basis gefunden, um dann eben halt auch, ich sage jetzt mal, eine vertrauensbildende Transparenz zu haben, die dann einen eben auch von so idiotischen und unangenehmen Diskussionen entlastet. Oh, wenn du mir das früher gesagt hättest oder so, dann und so weiter, dann stellt sich immer die Frage, ist er kompetent oder wollte mir was verbergen? Und dann kommt man dann leicht in so Diskussionen rein. Genau das gilt es hier zu vermeiden. Und deswegen setzen wir relativ schnell solche Themen auf, haben dafür nicht nur, ich sage jetzt mal, Templates und Vorschläge, auf deren Basis man relativ schnell diskutieren kann, sondern haben vielleicht auch Softwarevorschläge, wo man ergänzen kann und implementieren kann, die sich auch als bewährt herausgestellt haben. Und dann kann man darauf auch sinnvoll arbeiten. Und da lernt auch jeder was davon. Da lernt der CFO was davon. Da lernt möglicherweise der Buchhalter was darüber. Und dann lernen auch möglicherweise der alte Steuerberater was dazu, der uns dann auch zuarbeiten kann dazu, die ausgelagerte Buchhaltung oder wie auch immer. Das muss man dann sehen, wie man da die Zusammenarbeit verbessert. Aber wir bringen da niemanden rein, sondern wir bringen Vorstellungen rein. Dann schauen wir, dass wir die gemeinsam gelöst bekommen.
Lässt sich das auf alle 3 Berufsgruppen anwenden, beziehungsweise können wir es mal ein bisschen konkreter machen für die einzelnen Gewerke? Ich denke jetzt als erstes mal an den Wirtschaftsprüfer. Was verändert sich für den konkret, wenn ihr da reingeht?
Für den Wirtschaftsprüfer ändert sich eigentlich nichts, weil ich sage jetzt mal, im Idealfall prüft er den Jahresabschluss, ist ja von Berufswegen sozusagen genau seinem Job verpflichtet, hier den Jahresabschluss entsprechend auch zu testieren. Und genau das macht er dann für uns auch so weiter. Also ändert sich nichts. Der wird ja auch in deiner Gesellschaft dieser Größenordnung, die nicht public listed ist, wird er ja kein Quartalsreporting machen und ähnliche Dinge und da entsprechend arbeiten, sondern das wird eher die Diskussion mit dem Management sein.
Was heißt euer Einstieg wiederum für die mandatierte Kanzlei und für den Steuerberater?
Also wie gesagt, der WP bleibt mandatiert. Dann haben wir 2. Frage, was ist mit dem Steuerberater? Der Steuerberater muss ja die monatlichen Erklärungen abgeben, Vorsteuererklärungen machen, also die komplette Steuererklärung des Unternehmens selber machen. Auch hier wüssten wir jetzt keinen Grund, warum sich da etwas ändern sollte. Es gibt dann natürlich eine neue Struktur. Wir werden eine Struktur drüber setzen, in der zum Beispiel dann auch die neue Finanzierung aufgesetzt wird, in der man dann eben auch zum Beispiel den Kaufpreis zum Teil drüber finanziert. Eine Struktur, in der man die verschiedenen Personen beteiligt und so weiter. Und da haben wir gemeinsam mit Beratern natürlich schon an der einen oder anderen Stelle erstens Vorgaben, aber auch Ideen, was man machen kann. Wo wir wiederum nicht helfen können, ist, wenn ein Unternehmer sich dann steueroptimiert wieder rückbeteiligen möchte. Das müsste er mit seinem Steuerberater dann bearbeiten, aber dann bleibt eben der bestehende Steuerberater des Unternehmens, in dem Fall auch der Steuerberater des Unternehmers, der ihn dann halt auch in diesen Schritten weiter begleitet, gegebenenfalls auch als Steuerberater des Unternehmens selber, der dort halt die Day-to-Day-Work macht und sich mit der Steuerstruktur vertraut macht. Aber das ist ja dann etwas, was sozusagen auf unserer Ebene stattfindet. Mhm. Da liefert er dann sozusagen seine Arbeit ab und von dort tragen wir es dann weiter.
Mhm. Wie verfahrt ihr mit Rechtsanwälten?
Da gibt es ja jetzt eine ganze Reihe von Rechtsanwälten. Wie gesagt, wir schnüren unseren Kaufvertrag mit allen Appendices, die man dazu braucht, also was man dazu hat. Das ist aber das Vertragsverhältnis für uns als Shareholder, für das Shareholder Agreement mit den anderen und so weiter. Das berührt ja in dem Sinne die Alltagsarbeit im Unternehmen auch nicht. Stichwort Arbeitsrecht oder ähnliche Themen, also was halt so als, je nachdem wie das Unternehmen aufgestellt ist, da als Alltagsarbeit anfällt. Das ist dann auch, Stichwort Arbeitsrecht, dem Leiter Personal zum Beispiel überlassen, mit wem er da zusammenarbeitet. Wenn er keinen hat, dann würden wir ihm möglicherweise jemanden empfehlen. Aber wenn er jemand hat, mit dem er gut klarkommt, warum sollten wir das ändern? Und wenn es dann Themen gibt für das Management, da gibt es ja dann durchaus neue Themen. Also das Management würden wir ja zum Beispiel auch am Unternehmen beteiligen. Und das ist so eine Art Optionsmodell auch, also eine harte Beteiligung machen, also eine echte Beteiligung besser gesagt und auch ein Optionsmodell, wenn es besonders gut läuft, sodass das Management auch incentiviert ist, die gemeinsamen Ziele, die man diskutiert hat, auch zu erreichen. Da gibt es dann ja durchaus auch neue Themen, zum Beispiel diesen Beteiligungsvertrag, mit dem sich dann das Management eben ihren Anwalt sucht. Das ist ja möglicherweise der, mit dem sie schon zusammengearbeitet haben, um dann eben sie dabei zu beraten, mit uns als Hauptgesellschafter eben in diese Vereinbarung einzutreten. Also ich will damit sagen, an dem Beispiel wird sicherlich auch deutlich, dass es erweiterte Tätigkeitsbereiche gibt für die bestehenden Anwälte, sofern sie denn dafür qualifiziert sind, diese Dinge zu leisten. Und wenn sie das sind und wenn sie fühlen und die auch alle mit denen weiter zusammenarbeiten wollen, dann sind die auch herzlich eingeladen, genau das zu tun.
Gibt es denn auch etwas, das klang schon mal an der einen oder anderen Stelle jetzt an in deinen Antworten, aber jetzt frage ich nochmal ganz dezidiert nach, gibt es noch etwas, wo ihr wiederum von den Unternehmervertrauten lernen könnt? Also wo ihr davon profitiert, dass der Unternehmervertraute die Firma und das Management eben schon sehr lange und wahrscheinlich auch recht gut kennt?
Absolut. Also viele dieser Unternehmen, man muss sich einfach vorstellen, so ein Unternehmen macht ja einen kulturellen Wandel durch. Ich stelle mir jetzt vor, einfachster Fall ist, ein Management sucht sich einen Partner, möchte das Unternehmen vorantreiben und ein Gesellschafter, der operativ fast nicht in Erscheinung getreten ist, zum Beispiel eine Gruppe von Venture Capital Investoren oder ähnliche Dinge, die scheiden halt aus oder ein anderer Private Equity Gesellschafter scheidet aus oder Familienmitglieder, die man irgendwie geerbt hat, scheiden aus und so weiter, die alle nicht operativ tätig gewesen sind. Das ist ja der einfachste Fall, da wird ja wahrscheinlich relativ wenig Neues auf die operative Führung des Unternehmens hinzukommen. Da waren ja irgendwelche Gesellschafter dabei und jetzt gibt's halt neue Gesellschafter. Ich möchte nicht sagen, das ist dann ähnlich unkompliziert wie bei einer öffentlich gelisteten Gesellschaft. Da steigen halt Aktionäre ein oder aus. Mhm. Das ist bei uns natürlich schon ein bisschen anders, aber für das Alltagsgeschäft und für die Kultur des Unternehmens hat das ja gar keinen Impact. Oder so gut wie gar keinen. Wie gesagt, da sind ja nicht operative Leute ausgeschieden. Und ich würde mal sagen, durch das Bereinigen des sogenannten Cap-Tables, also der Gesellschafterstruktur, werden Entscheidungsprozesse eher einfacher. Das ist ja das Ziel. Man ist alle more aligned auf das, wie man so schön neu sagt, auf die weitere Entwicklung des Unternehmens. Und es gibt nicht irgendwelche nicht operativen Familienmitglieder, die halt sagen, meine Güte, ist ja nett, wenn ihr alle thesaurieren wollt. Ich hätte aber gerne Ausschüttung, weil erstens lebe ich davon und zweitens will ich mir endlich meine Finca auf Mallorca kaufen. Das sind ja so klassische, einfach nur jetzt ein bisschen provokativ, vollschnittartig zu formulieren, das sind ja so klassische Konfliktthemen, unter denen führen und denen es nicht führen. Also wie gesagt, da passiert wahrscheinlich relativ wenig. Wo dann ein bisschen mehr passiert ist, wenn es eine Nachfolge ist, der Nachfolger sucht sich auch noch, also beziehungsweise der Unternehmer sagt, ich habe in meiner Familie keinen, ich will das Unternehmen verkaufen, bleibe auch gerne noch ein bisschen rückbeteiligt am Unternehmen, aber ich scheide auch auf Sicht operativ aus und so weiter. Und das heißt, da muss ein neues Management auch noch gefunden werden und dann über den zu definierenden Zeitraum integriert werden und dann kommen wahrscheinlich neue Mitarbeiter hinzu, dann wächst das Unternehmen, dann wird es internationaler und ähnliches. Und da ergeben sich natürlich dann schon Veränderungen im Unternehmen, die dann natürlich auch Auswirkungen haben, zum Beispiel auf den Wirtschaftsprüfer. Aber das ist auch in der ganz normalen Entwicklung so. Weil wenn, ich sage jetzt mal, ein kleiner regionaler WP mit dem Phänomen konfrontiert ist, dass sein Mandant auf einmal eine Tochtergesellschaft in USA, in Asien oder sonst irgendwo aufmacht, dann muss man halt das Problem lösen, dass wir auch für die Tochtergesellschaft dort vor Ort die muss halt auch geprüft werden.
Yeah.
Der ganze Konsolidierungsweg nach oben, der muss halt geleistet werden können. Da muss man halt ehrlich drüber reden, kannst du das oder kannst du es nicht mehr und wie machen wir das? Und wenn das sichergestellt ist, wird da auch nichts passieren. Also deswegen, und wenn es nicht sichergestellt ist, dann hätte er sowieso das Problem gehabt. Das hat aber nichts mit uns zu tun, neuer Gesellschafter, sondern das ist dann eher die Frage der weiteren Unternehmensentwicklung und welche Anforderungen sich auf die verschiedenen Dienstleister daraus ergeben. Wir können davon lernen, wenn einer das Unternehmen so lange begleitet hat und es kommt zu diesem kulturellen Wandel, dann trägt ja der Unternehmer sozusagen viel Know-how mit sich und geht. Und meistens haben seine Berater auch dieses umfassende Know-how über Dinge, die mal in der Vergangenheit gemacht worden sind, die angedacht worden sind. Jemand ist gut, jemand ist nicht so gut behandelt worden. Da gab es da, was halt so im normalen Leben halt auch passiert, ja. Mhm. Und diese Dinge zu wissen, mit wem hat man mal gearbeitet, warum ist was passiert, warum haben sich manche Dinge verändert, warum haben sich manche Dinge nicht verändert und so weiter. Das ist enorm wertvoll, um Mitarbeiter, Kollegen, Management einfach viel besser abholen zu können und von dort, von dieser Plattform ausgehend das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und deswegen sind wir extrem interessiert daran, eigentlich eher diese Dinge stabil zu halten mit den externen Partnern, weil es kommt so viel Wandel auf das Unternehmen zu, allein durch das Phänomen, dass wir da reinkommen, dass wir diese Friktionen möglichst reduzieren möchten. Und dazu sind wir ja eigentlich auch auf diese ganzen früheren Kollegen angewiesen und hoffentlich bleiben die dann auch an Bord und hoffentlich findet man eine Möglichkeit, mit denen das auch weiterzuentwickeln und von deren Know-how zu profitieren, weil eh schon viel geht mit dem Ausgang, mit dem Wechsel eines Unternehmers, der seine Nachfolge plant.
Jetzt hast du berechtigterweise sehr stark aus eurer Brille argumentiert. Ja, du hast sehr stark erzählt, wie Emmeram das handhabt. Und ich glaube euch und dir tatsächlich, dass du sagst, okay, wir bemühen uns um Transparenz, um gute Kommunikation. Wir versuchen, uns abzustimmen. Und wenn da gute Arbeit geleistet wurde, dann können wir auch mit den Unternehmervertrauten gut agieren. Inwieweit lässt sich das denn auf die gesamte Private Equity Branche übertragen? Du hast es in einer früheren Antwort schon kurz angerissen. Etwas anders sieht es natürlich aus, wenn ich irgendwie in einen Distress Case investiere. Aber gibt es auch einfach andere Ansätze in den Private Equity Gesellschaften, beziehungsweise würdest du sagen, die gesamte Branche ist eher auf Verständigung aus? Und wenn ja, wie sicher bist du dir da?
Also, wie gesagt, die Branche unterscheidet sich ja so in die verschiedenen Investoren, die in verschiedenen Unternehmenssituationen investieren. Und Gott sei Dank, Private Equity ist ja einer der größten Arbeitgeber geworden. Bin mir gar nicht mehr sicher, wenn man jetzt an Anzahl Personen, also Beschäftigte, die Branchengröße sozusagen abgreift, bin mir gar nicht sicher, ob Private Equity nicht mittlerweile sogar der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland ist. Und natürlich steht da auch mal was in der Zeitung, was nicht so gut funktioniert, aber man muss davon ausgehen, dass vieles eben nicht in der Zeitung steht und deswegen vieles sehr gut funktioniert. Das wäre mal meine grundsätzliche Prämisse. Und ich würde schon sagen, dass die meisten Private Equity Unternehmen in ein Unternehmen einsteigen, weil sie an die Zukunft glauben und glauben, dass sie das Unternehmen als Gesellschafter sehr gut weiterentwickeln können. Und dann ist es individuell sehr unterschiedlich, was das denn im Einzelnen bedeutet, wo an welcher Stelle was auch vielleicht mal bereinigt werden muss und ähnliches und ob da vielleicht mal der eine oder andere rausfällt. Aber ich würde sagen, in den allermeisten Fällen ist es eher so, wie ich das sage. Und dann kann es, wie gesagt, sein, Unternehmen entwickeln sich, werden internationaler und dann kann halt irgendeiner irgendwann etwas nicht mehr leisten. Dann kommt es halt zu solchen Veränderungen. Das liegt aber nicht daran, dass wir das wünschen, sondern dass halt jemand einfach der Anzug zu groß geworden ist. So, andere Frage ist in Restrukturierungsfällen und dann auch in Fällen, wenn Private Equities reinkommen und ihre eigenen sehr operativ tätig werden, ihre eigenen Leute möglicherweise mitbringen, ihre eigenen Vertrauten dabei haben. Und dann geht es ja darum, bei einem Sanierungsfall als Notfallteam sozusagen reinzuspringen und relativ schnell die Blutungen zu stoppen.
Ja.
Erstens kann ich es zu wenig beurteilen. Ich war nie in dieser Branche, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich da natürlich Kraft der Situation und Kraft der Dringlichkeit, also diese Notfall-OPs, dass sich da natürlich wahnsinnig viel ändert. Und man wahrscheinlich eher nach der Logik agiert, jetzt schauen wir mal, ob der uns noch was bringt oder ob er nicht Teil des Problems ist. Und das, wenn man in den Verdacht gerät, eher Teil des Problems zu sein, dass man dann möglicherweise lieber mit neuen Kräften austauscht, ganz einfach, um schneller Traktion und Wirkung zu entfalten und Roadblocks, wenn ich es mal so sagen darf, eher schnell auf die Seite räumt. Mhm. Und da wird das wahrscheinlich, wäre meine Vermutung, schon auch anders sein, dass man da eher auf eigene Leute vertraut und vielleicht nochmal dann auch in der Zusammenarbeit ein BP austauscht und schaut, wo da möglicherweise Probleme aufgetaucht sind. Man einfach Transparenz braucht, schnell agieren muss. Da sind auch manche Kanzleien oder Ähnliches möglicherweise gar nicht drauf eingestellt. Die haben zwar das Know-how, aber die haben möglicherweise das spezifische Know-how für Sanierungssituationen nicht und sie haben wahrscheinlich auch die Kapazitäten nicht, die sie zur Verfügung stellen können, um dann eben solche Aufgaben zu erfüllen. Aber it's a guess. Ich würde ansonsten das sagen, was ich vorher schon betont habe, in den Fällen, wo es dann eben weitergeht, muss man sich verständigen und wie gesagt, da sehe ich eigentlich eher positiv nach vorne, was die Zusammenarbeit anbelangt.
Ja, Sven, vielen Dank. Ich glaube, das war eine sehr ehrliche Einschätzung deinerseits. Ich glaube, du hast das ein oder andere Vorurteil auch sicher zumindest mal gechallenged und sogar entkräften können vielleicht. Und ansonsten freust du dich ja bestimmt auch über Diskussionsanstöße, die dann aus der Community eventuell zurückkommen. Danke erst einmal für deine Zeit.
Ich danke dir. Und wie gesagt, beim Reden kommen die Leute zusammen. Altes Credo.
Ja.
Und deswegen sollte man lieber einmal zu viel als einmal zu wenig gesprochen haben. Auch mit so Typen wie uns.
Das stimmt sicher absolut. Vielen Dank. Ja, und liebe Hörer, schön, dass ihr auch dabei wart. Abonniert den Podcast gerne, verpasst keine neue Episode mehr. Und dann hören wir uns schnell wieder bei Die Unternehmervertrauten, der Podcast. Danke euch.
Musik, The Smell of Success und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com